Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Jetzt haben wir gesprochen über voneinander getrennte Sphären. Die islamische und die sogenannte westliche Welt, die betrachtet man heute auch unbewusst als voneinander getrennte Sphären und vergisst dabei gerne, dass diese beiden Sphären schon durch jahrhundertelangen Austausch, wirtschaftlichen, aber auch geistigen, verknüpft waren. Und das vielleicht beeindruckendste oder bedeutendste Beispiel dafür ist der islamische Philosoph Abu Ali al-Husayn ibn Abd Allah ibn Sina, oder kurz ibn Sina. Dass dieser ibn Sina auch für den Westen interessant war, dass er viel gelesen wurde und einflussreich war, das merkt man schon am Namen, unter dem man ihn in Europa vor allem kennt, nämlich Avicenna. Also man transportierte den Namen des islamischen Philosophen in die lateinische Sprache, machte aus ibn Sina Avicenna. Thomas Ibrahim stellt uns diesen islamischen Neuplatoniker vor.
Es ist das 8. Jahrhundert nach Christus. Das islamische Reich hat sich während seiner Expansion diverse Länder einverleibt. In diesen Ländern entsteht in den kommenden Jahrzehnten, was heute als große Übersetzungsbewegung bekannt ist. In den unterschiedlichen Regionen des Riesenreiches, das sich nun von Andalusien über Griechenland bis zum heutigen Usbekistan erstreckt, beginnen Gelehrte damit, Texte zu sammeln und sie ins Arabische zu übersetzen. Besonders das Wissen der alten Griechen erhält so Einzug in die islamische Welt und beeinflusst das philosophische Denken nachhaltig.
Das lässt sich schon an dem Wort Falsifa erkennen. Das griechische Philosophia wird einfach als Falsifa ins Arabische übernommen.
Peter Adamson lehrt Spätantike und arabische Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er erklärt, in der islamischen Welt sei die Philosophie eindeutig mit den alten Griechen assoziiert worden. Als Avicenna die sprichwörtliche Bühne betritt,
gibt es schon Generationen von Gelehrten, die sich mit den Texten der Alten auseinandersetzen. Al-Kindi und Al-Farabi sind wohl die berühmtesten Vorgänger Avicennas in diesem Feld.
Avicenna heißt eigentlich Abu Ali al-Husayn ibn Abdallah ibn Sina oder kurz ibn Sina. Er kommt 980 nach Christus in Bukhara auf die Welt, einer Stadt im heutigen Usbekistan. Die Blüte des islamischen Imperiums hatte bereits begonnen wieder zu verwelken. Die Zersplitterung des riesigen Territoriums schritt voran. Die Macht lag de facto bei lokalen Herrschern und nur noch nominell beim Kalifen in Bagdad. Diese politische Instabilität sorgte für Machtkämpfe innerhalb des Reiches. Aber sie sorgte auch dafür, dass kulturelle Zentren jenseits von Bagdad florierten. An Höfen regionaler Fürsten in Städten wie Isfahan oder Hamdan waren Ärzte und Gelehrte meist gern gesehen, so auch Avicenna. Er erhält Zugang zu gut ausgestatteten Bibliotheken. Er studiert Texte des Mediziners Galen, des Mathematikers Euklid und nicht zuletzt des Universalgelehrten Aristoteles. Für die arabischsprachigen Philosophen der Zeit so etwas wie der Goldstandard.
Das Unverwechselbare an Avicenna, das, was ich Leuten sagen würde, wenn ich ihnen nur eine Sache über ihn erzählen dürfte, er verkörpert in der islamischen Tradition einen neuen Typ Denker. Er ist nicht mehr lediglich derjenige, der griechische Philosophie erklärt und für sein Publikum aufbereitet. Avicenna präsentiert sich als jemand, der Aristoteles als den wichtigsten Philosophen ersetzt.
Dass Avicenna bereits als Kind außerordentlich begabt war, unterstreicht er in seiner Autobiografie, nicht ganz unbescheiden.
Ein Lehrer des Korans und ein Lehrer der schönen Literatur wurden für mich bestellt. Als ich das 10. Lebensjahr vollendet hatte, beherrschte ich den Koran und viel von der schönen Literatur, sodass ich Verwunderung abnötigte.
Mit 16 wendet er sich der Heilkunst zu. Mit 18 praktiziert er bereits als Arzt. Für ihn zählt die Medizin jedoch nicht zu den schweren Wissenschaften. Aber Avicenna ist so begabt, dass die Heilkunst es ihm bis zu seinem Tod ermöglicht, als Leibarzt für unterschiedliche Herrscher ein gutes Auskommen zu finden. Bis ins 19. Jahrhundert wird sein Kanon der Medizin als Standardwerk in der medizinischen Ausbildung genutzt. Innovativ ist er aber vor allem als Philosoph. In seiner Metaphysik kombiniert er aristotelische Lehren mit neuplatonischen Gedanken. Etwa der Frage, warum überhaupt etwas existiert. Eine Frage, die für einen debattierfreudigen Muslim wie Avicenna der Aufforderung gleichkam, die Existenz Gottes zu beweisen.
Es sind die Wahrhaftigen, die Gott für die Ursache von allem Existierenden halten und nicht umgekehrt, die Existenz von allem für die Ursache von Gott erachten.
Wie können wir also wissen, dass Gott existiert? Avicenna formuliert einen Beweis, indem er argumentiert, dass alles, was existiert, eine zwingend notwendige Ursache benötigt. Der Unterschied zwischen dir, mir, meinem neuen Stuhl hier und Gott ist, dass wir, auf Arabisch würde man sagen, Mumkin sind, was so viel bedeutet wie möglich oder kontingent.
Und das gilt für alles, was existiert, außer für Wajib al-Wujud, das Notwendigseinende, Gott.
Der grundlegende Unterschied zwischen Gott und allem anderen, was existiert, besteht für Avicenna darin, dass Gott existieren muss. Alles andere kann existieren, aber das ist keine zwingende Notwendigkeit. Und wenn etwas existiert, dann nur, weil Gott es ermöglicht. Diesen Gedankengang findet man so nicht in den neuplatonischen Vorbildern. Es ist eine Neuerung und eine von Avicennas einflussreichsten Ideen.
Avicenna verwendete große Mühe darauf zu zeigen, dass das Notwendigseiende alle Eigenschaften hat, die der Islam Gott zuschreibt. Doch gerade das führte bei späteren Theologen wie Al-Razali zu vehementem Widerspruch.
Sie geben Avicenna zwar recht darin, dass Gottes Existenz zwingend notwendig ist, aber sie glauben nicht, dass Gott all das, was er tut, auch zwingend tun muss. In ihrem Denken hat Gott also einen freien Willen.
Trotz des Widerspruchs. Avicennas Gottesbeweis und viele seiner Ideen hatten im Mittelalter immensen Einfluss auf Philosophen aller Glaubensrichtungen.
Was ich wirklich bemerkenswert finde, sowohl in der arabischen als auch in der lateinischen Philosophie des Mittelalters finden unabhängig voneinander ähnliche Debatten statt. In Thomas von Aquins Metaphysik zum Beispiel gibt es eine Geschichte darüber, wie Gott sich zum Rest des Universums verhält. Und es gibt Philosophen aus der islamischen Welt, die 100 Jahre zuvor fast genau das Gleiche erzählt haben. Thomas von Aquin kannte deren Texte nicht, aber beide haben Avicenna gelesen.
Avicenna führte Probleme und Konzepte ein, die Philosophen und Theologen nach ihm aufgreifen oder kritisieren konnten. Sich mit ihnen auseinanderzusetzen, war jedoch unausweichlich. Sein Denken und sein Vokabular durchdringen deshalb auch die Philosophie und Mystik der islamischen Welt bis heute. Für Peter Adamson ist Ibn Sina darum einer der einflussreichsten Philosophen des Mittelalters.
Es gibt nur wenige Philosophen, die so prägend waren, dass die darauffolgenden Philosophen geradezu gezwungen waren, auf sie zu antworten. Da kommen einem Namen wie Plato, Aristoteles, Plotin für die Spätantike in den Kopf oder Kant für die deutsche Philosophie. Und Avicenna ist einer von diesen Philosophen.
Über das Leben von Avicenna war das ein Beitrag von Thomas Ibrahim.